Ja, auch von meiner Seite einen guten Morgen. Meine Predigt wird heute ganz oldschool sein. Es wird keine Präsentation geben. Ihr müsst also zuhören. Heute gibt es nur etwas auf die Ohren. Ja, es geht um einen Mann. Wir hatten jetzt, glaube ich, schon drei Predigten über Begegnung mit Jesus. Wir hatten zuerst Maria, die Mutter Jesu. Wir hatten den Blinden, der uns gar nicht mit Namen vorgestellt wird. Beim letzten Mal hatten wir Nikodemus, den Pharisäer. Und heute hatten wir einen, der Jesus in seiner Zeit, die Jesus auf Erden war, wahrscheinlich so intensiv kennengelernt hat wie kaum ein anderer. 3 Jahre lang hat er eine Intensivausbildung quasi mit Jesus erlebt, als er mit ihm unterwegs war. Hat alle seine Predigten gehört, er hat alle seine Wundertaten mitbekommen. Er hat alle Auseinandersetzungen, die Jesus mit anderen geführt hat, miterlebt. Er gehörte zum engsten Kreis, er gehörte zu den 12. Und innerhalb dieser 12 nahm er nochmal eine Sonderstellung ein. Denn die 12 waren ja nicht alle gleichrangig, alle auf der gleichen Ebene, sondern wir erfahren eigentlich immer von 3, die in ganz besonderen Situationen Jesus nochmal ganz eng begleitet haben. Zum Beispiel gehört dazu eine Begegnung auf dem sogenannten Berg der Verklärung, als Jesus 3 seiner Jünger mit sich nimmt und sie Jesus in seiner Herrlichkeit sehen. Und total perplex sind, als wir das mitbekommen. Oder kurz vor der Kreuzigung, als Jesus im Garten Gethsemane ist und eigentlich Unterstützung haben will im Gebet, weil er weiß, was auf ihn zukommt, nimmt er 3 seiner Jünger mit. Und diese 3 sind es auch, die später als die Säulen der Jerusalemer Gemeinde bezeichnet werden. Das sind Jakobus, Johannes und Petrus. Und unter diesen 3 nimmt Petrus nochmal eine Sonderstellung ein. Denn er ist immer derjenige, der als erstes genannt wird. Er steht immer ganz an der Spitze der Aufzählung. Und es gibt eine kleinere Kirchengemeinde in Rom, die sich das bis heute auf die Fahnen geschrieben hat, dass Petrus mal ihr Vorgänger war und eine ganz besondere Stellung einnimmt. Aber das ist ein anderes Thema. Aber man kann zweifellos sagen, dass Petrus wirklich ja schon so eine absolute Führungspersönlichkeit war. Und wir erleben ihn ja immer wieder als jemand, der vorangeht, der voranprischt und der ganz vorne mit dabei ist. Das hat irgendwie seinem Naturell entsprochen. Wir wissen auch, dass Petrus eigentlich gar nicht sein eigentlicher Name war, sondern dass das tatsächlich ein Name war, den Jesus ihm gegeben hat, als er ihn zum Jünger beruft. Sein eigentlicher Name war Simon. Aber als Jesus Petrus trifft und Petrus anfängt, Jesus nachzufolgen, gibt ihm den Namen Kephas, das ist die hebräische Bezeichnung, was dann eben auf Griechisch übersetzt Petrus heißt und auf Deutsch übersetzt wiederum so viel wie Stein bedeutet. Davon erfahren wir im Johannesevangelium. Da steht nämlich Folgendes. Dieser, Andreas war das, also das ist der Bruder von Petrus, findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Aber wir sehen eben bei diesem Petrus auch, derjenige, der immer in der ersten Reihe stand, der immer ganz vorne wegmarschierte, auch eine tiefe Krise in seiner Zeit der Nachfolge. Und diese Krise zeichnete sich schon ab, als Jesus seinen Jüngern mitteilte, ich gehe nach Jerusalem und ich werde dort leiden und ich werde sterben und ich werde auferstehen. Und interessant ist die Reaktion des Petrus darauf. Der sagt dann, und Petrus nahm ihn, also Jesus, beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr. Dies wird dir keinesfalls widerfahren. Und Jesus muss ihn so stark angehen und ihn so stark dafür tadeln, dass er ihn sogar als Satan bezeichnet. Also sieht man schon, Petrus prischt so weit vor, dass er selbst Jesus kritisiert und sagt, nein, das machen wir mal ganz anders. Und diese Krise setzt sich dann fort beim Passahmahl, auch kurz vor der Kreuzigung, als Jesus seinen Jüngern explizit sagt, ihr werdet mich alle verlassen. Keiner wird mir treu zur Seite stehen. Alle werdet ihr weggehen. Keiner wird dabei bleiben. Und Petrus widerspricht dem wieder und sagt, wenn alle an ihr Anstoß nehmen, ich werde niemals Anstoß nehmen. Und Jesus sagt ihm dann ganz deutlich, pass mal auf, Petrus, du wirst mich heute Nacht noch verleugnen. Und dann sagt Petrus voller Selbstsicherheit, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und dann kommt dieser absolute Tiefpunkt in der Nachfolge des Petrus oder vielleicht auch im Leben des Petrus. Denn das, was Jesus Petrus angekündigt hat, trifft genauso ein. Zuerst sehen wir ja noch wieder den typischen Petrus im Garten Gethsemane, als dann die Männer kommen, Jesus in die Gefangenschaft abführen wollen. Da ist er der Erste, der zuschlägt. Weil er sagt, okay, ich rette die Situation. Und er schlägt ja noch jemandem sogar das Ohr ab, aber Jesus hindert ihn daran, so zu handeln und das so vorzugehen. Und dann sehen wir, wie Petrus, wissen wir, was passiert denn jetzt mit Jesus? Wie geht es denn jetzt weiter? Und wie auf einmal er ja fast zusammenbricht, als er dann als er angesprochen wird im Hof des Hohen Priesters, du warst doch auch dabei, du gehörst doch auch zu diesem Jesus, du hast doch diesen Dialekt, du kommst doch aus Galiläa. Und er sagt, nein, nein, auf keinen Fall, das stimmt überhaupt nicht. Und wir lesen in der Bibel, dass er sogar einen Eid ablegt, dass er nicht dazugehört. Also einen Eid abzulegen, zu sagen, nein, ich kenne ihn nicht, das ist schon ein starkes Stück. Und wir sehen ihn hier, wie der großspurige Anführer der Jünger zu einem feigen Lügner wird. Und in Lukas lesen wir ja auch noch dann diesen Moment, Jesus ist ja auch im Hof, wird verhört und Lukas schildert davon, wie es zu einem Blickkontakt zwischen Jesus und Petrus kommt und wie in dem Moment Petrus sich daran erinnert, dass Jesus ihm genau das angekündigt hat, dass er ihn dreimal verleugnen wird. Und dann heißt es da bei Lukas, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ich glaube, man kann so ein bisschen die Verzweiflung nachempfinden, was das bedeutet. Es ist ihm das Versagen angekündigt worden und er gemeint sagt, nein, nein, auf keinen Fall, ich werde mit dir sterben. Und dann nichts. Nichts ist übrig geblieben. Er ist am absoluten Tiefpunkt angegangen. Der immer voranging, ist zum absoluten Versager geworden. Er, der kurz zuvor noch große Töne gespuckt hat, war zu einem feigen Lügner geworden. Der vor wenigen Tagen noch meinte, seinen Meister, seinen Herrn korrigieren zu können, musste einsehen, dass er letztlich ein Nichts war. Und das ist eigentlich nur Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit in diesem Moment. Aber es kommt relativ schnell für ihn auch die Zeit der Rehabilitation nach der Auferstehung Jesu. Jesus wird gekreuzigt und nach 3 Tagen am Sonntagmorgen kommt es zur Auferstehung. Und das bedeutet auch für Petrus ein Wiederkommen der Hoffnung. Und genau diese Geschichte, die auch im Lied schon thematisiert worden ist, die soll heute im Zentrum dieser Predigt stehen, nämlich die Stelle, als Jesus Petrus am See Genezareth begegnet. Und die finden wir in Johannes 21 und ich möchte gerne dieses Kapitel mit euch lesen. Nach diesem offenbarte sich Jesus wieder den Jüngern am See von Tiberias. Also See von Tiberias ist ein anderer Ausdruck für See Genezareth. Er offenbarte sich aber so. Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kanaan in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und 2 andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit weg vom Land, sondern etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153, auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist schon das 3. Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum 2. Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen in seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder, jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Soweit. Ja, insgesamt sehen wir nicht alle 12 Jünger zusammen, sondern es sind 7 Jünger, die hier zusammen sind. Und Petrus schlägt vor, lasst uns fischen gehen, lasst uns quasi unserem alten Beruf nachgehen. Und interessant ist, dass hier auch von einem bestimmten Boot die Rede ist. Also nehmen sich nicht irgendein Boot, sondern steht, sie nahmen, dass sie in das Boot stiegen. Und das, durch das, was ein bestimmter Artikel ist, liegt die Vermutung nahe, das ist das alte Boot von Petrus. Das ist sein altes Anglerboot, sein altes Fischerboot, das er damals, bevor er Jesus kennenlernte, täglich zur Arbeit genutzt hat. Das er liegen gelassen hat, um Jesus zu folgen. Und genau dahin geht er jetzt zurück, in sein altes Leben, wenn man so will. Man kann natürlich fragen, Moment mal, das ist jetzt, die wussten doch, dass Jesus auferstanden ist. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie, aber die wissen doch, dass Jesus lebt. Wie kommen die jetzt auf die Idee, zurückzugehen und fischen zu gehen? Und Johannes selbst sagt ja, es gab schon 2 Begegnungen vorher. Wir wissen ja, dass die Zeit von der Auferstehung bis zur Himmelfahrt Jesu, das waren 40 Tage. Und wir wissen nicht, wie viele Tage sind vergangen seit der letzten Begegnung. Vielleicht waren es schon wieder ein paar Wochen vergangen. Und vielleicht hat sich so eine gewisse Unsicherheit verbreitet. Ja, was war das denn jetzt damals, diese Begegnung? Haben wir das vielleicht sogar uns nur irgendwie vorgestellt? Haben wir halluziniert? Oder was war das denn? Und man merkt so richtig, die sind das immer noch eine große Unsicherheit darüber, wie es weitergehen soll. Und dieser Drang zurück ins alte Leben, zurück zum Fischen, zurück zum Angeln, ist irgendwie so ein Drang, ja, nach Sicherheit. Das, was wir kannten, da haben wir uns ja ausgekannt. Fischen konnten wir, gut, das mit Jesus, jetzt sind wir unsicher, aber dann gehen wir halt wieder fischen, wie früher. Und das ist der Versuch, in dieses alte Leben, in diese alte Sicherheit irgendwie zurückzukommen in einer aufwühlenden Zeit. Doch gleichzeitig sehen wir, dieses Vorhaben, das kommt nicht so richtig zum Ziel, denn die ganze Nacht über angeln sie, fischen sie und fangen nichts. Die vermeintliche Sicherheit, die sie haben wollten, hat sich als haltlos erwiesen. Kein einziger Fisch, kein Erfolg, keine Rückkehr in das Leben vor Jesus ist möglich. Aber Jesus benutzt dieses Vorhaben ganz konkret, um, wie das Johannes schreibt, um sich zu offenbaren. Also Jesus verfolgte ein Zweck mit. Er wusste genau, was sie machen würden und er will ihnen etwas beibringen. Und dann sehen die Jünger eben diesen Mann am Ufer, den sie nicht kennen. Da sind ja ein paar 200 Ellen steht, das ist schon eine gewisse Entfernung, die erkennen ihn nicht richtig. Wer ist das? Und er fragt sie dann, ob sie etwas zu essen haben. Und als sie dann verneinen, sagt er ihnen, nehmt doch die andere Seite des Bootes, die rechte Seite und werft das Netz aus. Ich finde es immer interessant, dass die Jünger das tun. Also ich hätte mich in meine Berufsehre gekränkt gefühlt und gesagt, ein Fremder am Ufer hier, rechte Seite, ganze Nacht geangelt, klar. Aber die machen das, obwohl sie die Profis sind. Das ist ja schon interessant. Und der Erfolg gibt ihnen recht oder gibt dem Mann recht, denn sie fangen plötzlich eine riesige Menge an Fischen. Und natürlich erinnert diese Situation an etwas, was sie vorher schon mal erlebt haben, nämlich zu Beginn ihres Weges mit Jesus. Wir lesen das ja in Lukas 5, als Jesus zu der Menge predigt und da kommt eine ganze Masse zusammen, er steht da am Ufer des Sees und dann fragt der Petrus, darf ich dein Boot benutzen und ins Boot steigen? Und da haben wir genau die gleiche Situation, dass sie danach rausfahren und sagen, wir haben die ganze Nacht nichts geangelt. Und dann sagt Jesus, ja, werft doch jetzt das Netz aus und dann bekommt ihr eine riesige Menge. Und das ist wie so eine Erinnerung daran. Da war doch schon mal was. Wie ein Déjà-vu, würde man vielleicht sagen. Die erinnern sich an etwas, was da war. Und interessant ist, wer scheitert als Erster? Diesmal ist es nicht Petrus, sondern wer als Erster erkennt, wer da am Ufer steht, das ist Johannes. Er sagt, das ist der Herr. Der erkennt ihn. Und wahrscheinlich auch ist ihm der Zusammenhang am deutlichsten geworden. Johannes scheitert als Erster, aber Petrus reagiert als Erster. Der springt ins Wasser und er lässt die anderen Jünger zurück, um einfach schneller bei Jesus zu sein. Und wir sehen ja wieder den aktiven Petrus, der vorne weggeht. Er nimmt das mal in die Hand, auch fragt nicht die anderen schon lange nach, ob sie mitkommen wollen, ob sie mal eben rüberrudern wollen. Nein, er springt ins Wasser, er will ans Ufer. Und interessant ist auch, als sie ans Ufer kommen, alles ist vorbereitet. Die müssen nichts mehr machen, sondern Jesus hat alles für sie vorbereitet. Selbst Fisch ist schon da. Das Feuer brennt, das Kohlenfeuer brennt. Jesus ist nicht angewiesen auf den Fisch der Jünger. Im Gegenteil, Jesus bedient seine Jünger und nicht andersherum. Und damit bringt er ihnen nochmal ganz praktisch eine Lektion näher, die sie schon einmal bekommen haben von ihm, nämlich in Johannes 15. Da hat er ihnen gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und selbst das Fischen, eigentlich ihre Profession, war ohne ihn nicht möglich. Ohne ihn fangen sie keinen einzigen Fisch. Und ich glaube, diese Lektion war für sie ganz wichtig, für das, was jetzt kommen würde, für den Auftrag, den sie jetzt bekommen würden, nämlich in die Welt zu gehen und andere vom Evangelium, ja, das Evangelium in alle Welt zu tragen und anderen von Jesus zu erzählen. Das konnten sie nicht alleine. Das konnten sie nur mit ihm. Und das mussten sie ganz, ganz dringend lernen, damit sie nicht irgendwie auf die Idee kommen, ja, wie machen wir das jetzt am besten? Wir machen das mal im Plan A, wie wir das am besten hinkriegen. Es bedürfte dazu nicht in erster Linie irgendwelche ausgeklügelten Konzepte, sondern das tiefe Bewusstsein, dass eben nur mit Jesus so eine Aufgabe gelingen kann. Und dann kommt es nach dem Frühstück zu diesem intensiven Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Interessant ist aber, die anderen sind dabei. Und aus dem Zusammenhang kann man, also weil Petrus ja nachher fragt, als der hinter ihnen hergeht, und was ist mit diesen, dass sie wahrscheinlich spazieren gehen am See Genezareth. Also stelle ich mir zumindest gerade so vor aus dem Textzusammenhang. Und die anderen sechs Jünger bekommen genau das Gespräch mit zwischen Petrus und Jesus. Es ist also kein einzelseelsorgerliches Gespräch, sondern es ist ein Gespräch, was auch die anderen angeht. Das ist ganz interessant. Deswegen ist es auch nicht unbedingt die Aussprache über das, was vor der Kreuzigung passiert ist. Es geht nicht so sehr darum, dass jetzt diese Verleugnung, die am Hof des Kaiphas passiert ist, zwischen den beiden thematisiert wird. Wir erfahren nämlich interessanterweise in der Bibel auch, dass es wahrscheinlich schon dass es ein Einzeltreffen zwischen Jesus und Petrus gegeben haben muss vor dieser Begegnung. So wird zum Beispiel bei den Emmaus-Jüngern gesagt, ja, denen Jesus ja begegnet, und sie gehen dann zurück zu den anderen Jüngern, um ihnen das zu sagen. Und dann sagen die anderen Jüngern, dass Jesus Petrus begegnet ist. Also da muss es schon eine Begegnung gegeben haben. Oder auch Paulus sagt das den Korinthern und schreibt ihnen, dass Jesus zuerst dem Petrus erschienen ist. Und es lässt sich sehr gut vorstellen, dass dieses aus dem Weg räumen dessen, was da passiert ist am Hof des Hohen Priesters, als Petrus Jesus verleugnet hat, dass das vielleicht schon in diesem Gespräch ausgeräumt worden ist. Deswegen geht es jetzt in diesem Gespräch mehr um die Aufgabe, die Petrus übertragen wird. Um das, was jetzt kommen soll. Und deswegen sollen das auch die anderen mitbekommen. Und Jesus stellt Petrus dreimal eine Frage. Und auf den ersten Blick sehen diese Fragen sehr ähnlich aus. Also man könnte sagen, er stellt dreimal die gleiche Frage. Aber es gibt doch gewisse Unterschiede, kleine Unterschiede in diesen Fragen, die wir uns noch anschauen werden. Die erste Frage, die Jesus stellt, lautet: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und wer ist mit diesen gemeint? Das sind die Jünger. Die anderen sechs, die noch da sind und vielleicht auch die, die nicht mitgekommen sind. Ne, dieser Zwölferkreis. Liebst du mich mehr als diese? Und natürlich war das eine Anspielung darauf, was Petrus mal behauptet hatte. Wenn alle dich verlassen, ich nicht. Ich gehe bis in den Tod mit dir. Das war nochmal wahrscheinlich ziemlich schmerzhaft, diese Frage gestellt zu bekommen. Petrus, liebst du mich mehr als diese? Und Petrus muss diesen Schmerz erstmal aushalten. Und dann, was sagt Petrus? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Vielleicht hat er vor ein paar Wochen noch gesagt, wenn Jesus ihm die Frage gestellt hätte vor der Kreuzigung, ja, niemand liebt dich so sehr wie ich. Auf mich kannst du dich verlassen. Ich stehe zu dir wie kein anderer. Jetzt klingt es sehr viel demütiger. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich ergänze einmal, weil du mein Innerstes siehst und mich durch und durch kennst. Ich kann dir nichts vormachen. Du weißt einfach, dass ich dich lieb habe. Und im Griechischen benutzt er hier übrigens bei seiner Antwort ein anderes Verb als das, was Jesus in seiner Frage verwendet hat. Jesus hat mit dem Verb agapao gefragt, was in der Elberfelder Bibel mit lieben übersetzt wird. Und Petrus antwortet mit phileo, was mit liebhaben wiedergegeben wird. Und wir wissen das ja, dass im Griechischen diese Begriffe oder dass der Begriff Liebe sehr viel differenzierter wiedergegeben werden kann. Und der Begriff agape drückt ja diese göttliche Liebe stärker aus, während philia eher die freundschaftliche Liebe meint. Und mit seiner Antwort macht eigentlich Petrus deutlich, dass er es nicht wagt, diesen Liebesanspruch, den Jesus von ihm erfragt, dass er den nicht erfüllen kann. Er sagt, er kann nur von Philia sprechen, nur von der freundschaftlichen Liebe sprechen. Ja, ich liebe dich mit freundschaftlicher Liebe. Und dann kommt auf die Antwort des Petrus die Aufforderung Jesu, weide meine Lämmer. Und auch diese Aufforderung, die jetzt kommen, klingen immer sehr ähnlich, haben aber kleine Unterschiede. Hier wird zum Beispiel gesagt, dass eben Petrus die Lämmer weiden soll. Lämmer, das sind ein Bild für junge Gläubige. Also wie junge Schafe werden ja sozusagen gleichgesetzt mit jungen Gläubigen, denen Petrus geistige Nahrung geben soll. Wir lesen zum Beispiel im Hebräerbrief ja einmal, dass die Gläubigen noch Milch bräuchten und dann wird das gleichgesetzt mit den Anfangsgründen der Aussprüche Gottes. Das heißt, hier geht es um die grundlegenden Wahrheiten, die Petrus den Lämmern, denen, die noch frisch im Glauben sind, dass er denen die weitergeben soll. Aber am entscheidendsten bei dieser Aufforderung an Petrus, seine Lämmer zu weiden, ist ja doch die Tatsache, dass er wieder in sein Amt eingesetzt wird. Er bekommt wieder eine Aufgabe. Und für uns ist das irgendwie so, ja, wir wissen ja, Petrus ist ja dann ein bisschen nah und geht überall hin. Aber wenn wir uns mal die Vorgeschichte klar machen, dann ist das doch ein Ding, was da passiert, dass er diese Autorität wiederbekommt. Vielleicht hätten wir menschlich gesagt, wenn wir an Jesu Stelle gewesen wären, pass mal auf, Petrus, du hast total versagt. Und von mir aus kannst du dich hinten anstellen im Team, aber eine Führungsposition, die kriegst du nicht mehr. Das hast du dir jetzt ein für alle Mal verbaut. Also das war ja wohl ein Ding. Aber Jesus macht das nicht, sondern er setzt ihn wieder in Verantwortung. Er wird wieder in die gleiche Stelle gesetzt. Und das ist eigentlich schon Wahnsinn, dass das so ist und dass er diese Chance bekommt. Er setzt Petrus wieder in sein Amt ein, nicht wegen seiner besonderen Eignung, sondern trotz seiner gewaltigen Schuld, würde ich sagen. Und das zeigt, wie er aus Gnade jetzt leben. Oder dass er erfährt sozusagen die Gnade am eigenen Leib richtig. Dann kommt die zweite Frage, die Jesus stellt. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und diesmal vergleicht das nicht mit den anderen Jüngern, sondern jetzt geht jetzt nur um die Liebe, die Jesus oder die Petrus zu Jesus hat. Man könnte auch sagen, er geht vom Anspruch etwas runter. Ne? Liebst du mich mehr als diese? War die erste Frage jetzt, liebst du mich? Und auch hier verwendet Jesus wieder den Begriff Agapao und Petrus antwortet wieder mit Phileo. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus variiert jetzt auch seine Aufforderung und sagt, hüte meine Schafe. Also er spricht jetzt nicht mehr von Lämmern, sondern von Schafen, also bildlich gesprochen von Menschen, die schon länger im Glauben sind. Und er spricht nicht von Weiden, sondern von Hüten. Hüten, da ist der Aspekt des Schutzes stärker drin. Eine Herde muss beschützt werden vor äußeren Gefahren. Das erinnert auch uns daran, was Paulus den Ältesten von Ephesus mitgegeben hat, denen auch gesagt hat, dass sie die Herde hüten sollen, denn es werden grausame Wölfe kommen, die Herde nicht verschonen. Und er bringt das mit Irrlehren in Zusammenhang. Also hier geht es um den Schutz, wofür Petrus auch verantwortlich ist, dass die Herde geschützt wird vor Irrlehren, vor Gefahren von außen. Und dann folgt die dritte Frage. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und jetzt verwendet Jesus das Verb Phileo, das gleiche Verb, mit dem Petrus immer geantwortet hat. Der Anspruch wird also sozusagen nochmal so ein bisschen runtergeschraubt, wenn man so will. Und wir sehen, wie Petrus traurig wird, dass er zum dritten Mal die Frage gestellt bekommt. Jegliches Selbstbewusstsein ist in sich zusammengebrochen, aber ich glaube, genau das ist es, was Jesus irgendwo erreichen wollte. Dieser Machertyp Petrus musste lernen, dass er nur in vollständiger Abhängigkeit von meinem Jesus seinen Dienst tun konnte. Er muss das lernen, was Paulus den Korinthern schon geschrieben hat, dass es nicht in erster Linie um irgendwelche außergewöhnlichen geistlichen Erfahrungen geht, sondern es geht darum, in dieser engen, abhängigen Beziehung zu Jesus zu leben. Und Paulus sagt den Korinthern ja diesen Satz, meine Gnade genügt dir, oder schreibt ihnen das, was Jesus ihm selbst gesagt hat, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und das sollte Petrus auch lernen. Es geht nicht darum, dass was du einbringen kannst, sondern es geht darum, dass du in dieser Abhängigkeit zu mir bleibst. Und Petrus kann auf die Frage von Jesus nur antworten, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Er ist total entwaffnet. Er kann ihm nichts beweisen, er kann ihm nichts vormachen und erlebt sozusagen eine Buße, die von Gott kommt. Es war schmerzhaft für ihn, so gefragt zu werden, so intensiv auf den Zahn gefühlt zu bekommen, aber es war ein heilsamer Schmerz, weil er genau das gelernt hat, was er lernen musste, dass seine Fähigkeiten nicht ausreichen. Auch dazu hat Paulus mal was geschrieben an die Korinther, ne, dieser Gedanke, dass manchmal diese Prozesse schmerzhaft sein können, ne, wenn wir mit etwas konfrontiert werden, wo wir ja so dunkle Flecken haben in unserem Leben, aber dass das heilsam sein kann. Er schreibt den Korinthern, jetzt freue ich mich, dass ihr betrübt worden seid, nicht, dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Manchmal gibt uns Gott diese schmerzhaften Prozesse, aber die sollen heilsam auf uns wirken. Und dann bekommt ihr die letzte Aufforderung, weide meine Schafe. Auch hier wieder, ne, die geistliche Versorgung, diesmal nicht der Lämmer, sondern der Schafe. Aber insgesamt kann man sagen, das Weiden wird etwas wichtiger gesehen als das Hüten. Denn die Gefahr beim Hüten ist ja immer so ein bisschen, man kann autoritär werden, ne? Dass man mit dem Stab hütet. Aber das Weiden ist die vorrangige Aufgabe der Hirten. Und die Aufforderungen, die Jesus Petrus gibt, die rehabilitieren Petrus, auch von den anderen Jüngern. Jesus bestätigt Petrus in seinem Amt. Er zeigt auch damit, dass seine Liebe zu ihm echt ist. Sonst hätte er ihn ja nicht dieses Hirtenamt übertragen. Und er gibt ihm eben diesen Auftrag. Aber eben, er musste lernen, das nicht aus eigener Kraft zu tun. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, den ich mir auch immer wieder selbst klar machen will. Wenn wir, ja, es geht eigentlich immer in erster Linie um die Beziehung zu unserem Herrn und nicht in erster Linie um den Dienst. Ich glaube, dass das wirklich die Reihenfolge ganz wichtig ist. Wir können den Dienst nicht aus eigener Kraft tun. Und wir müssen, in erster Linie geht es darum, unsere Beziehung zu meinem Jesus zu pflegen und den Dienst aus dieser Beziehung zu leben und nicht andersherum. Nicht quasi aus einem Dienstaspekt etwas zu tun. Und diese Frage, die Jesus Petrus gestellt hat, die stellt er auch im Prinzip uns. Liebst du mich? Und ich glaube, dass er diese Frage immer wieder stellt und dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Ja, hast du mich lieb? Liebst du mich? Wir können auch Jesus nichts beweisen. Ne? Nicht dadurch, dass wir irgendwie besonders toll sind durch unser heiliges Verhalten, durch unseren tollen Einsatz, durch unser enormes Bibelwissen. Wir können ihn nicht damit beeindrucken, sondern er fragt nach unserem Herz. Er fragt, hast du mich lieb? Und für mich war diese Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe, dieses Ereignis, war für mich in meiner persönlichen Biografie immer ganz entscheidend. Als ich 12 Jahre alt war, ich war auf einer christlichen Freizeit, da haben wir auch genau diesen Text durchgenommen und da ist mir das irgendwie so deutlich geworden. Darum geht es. Jesus fragt mich, hast du mich lieb? Willst du in einer persönlichen Beziehung zu mir leben? Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und in meinen Kindheitsjahren habe ich mich, glaube ich, ganz oft bekehrt, um in den Himmel zu kommen. Aber jetzt wird mir so klar, darum geht es nicht nur. Es geht nicht um irgendwelche äußerlichen Dinge, sondern Jesus fragt mich, hast du mich lieb? Und ich habe damals ja gesagt und das war für mich, heute sage ich, das war der Beginn meines Lebens mit Jesus. Ja? Auch wenn ich vorher klar irgendwie als Kind so ein Kinderglaube da war, aber das war so der entscheidende Übertritt. Das habe ich auch so darin gemerkt, dass ich, als ich von dieser Freizeit nach Hause kam, die Bibel plötzlich so ein offenes Buch vor mich wurde. Also ich kannte früher die ganzen Geschichten aus der Sonntagsschule und so weiter, aber auch die Briefe, Neues Testament, dass ich auf einmal das verstanden habe, das war für mich so ein Zeichen, boah, da ist was passiert, ne? Da ist was in mein Leben gekommen. Und das ist etwas, was ich bis heute immer wieder lernen muss. Ist diese Beziehung zu Jesus Christus, um die geht es in erster Linie. Die steht vor jedem Dienstgedanken, die steht vor jeder geistlichen Erfahrung, sondern es geht immer in erster Linie darum, ja, Jesus lieb zu haben. Und dann prophezeit Jesus Petrus, wie es in seinem Dienst jetzt verlaufen wird. Und es wird gegensätzlich zu dem sein, wie er es bisher erlebt hat. Bisher war er immer der Aktive, der gemacht hat, der gehandelt hat, selbstbestimmt, aktiv, vorangehend. Und genau das Gegenteil wird jetzt kommen in seinem Leben. Er wird nicht mehr selber entscheiden können. Und er wird dahin geführt werden, wohin er es sich selbst nicht ausgesucht hat. Es gibt ja unterschiedliche Deutungen, was damit gemeint sein könnte. Benedikt Peters sagt zum Beispiel, wenn da dieses Händeausstrecken steht, das sei so ein Hinweis darauf, dass ein Ausstrecken auf Jesus hin, was eben diese Abhängigkeit zu ihm verdeutlicht. Manche sagen, das ist eine Anspielung auf den Märtyrertod, den Petrus erleiden wird. Nach kirchlicher Überlieferung ist Petrus ja zur Zeit der Christenverfolgung unter Kaiser Nero umgekehrt gekreuzigt worden auf dem Vatikanhügel. Wie es auch immer konkret gemeint sein sollte, wir sehen auf jeden Fall eine totale Umwandlung von Petrus, die er im Laufe seines Lebens vollziehen sollte. Und dann fordert Jesus Petrus eben noch einmal auf, folge mir nach. Und gerade hat er den, das ist interessant, ne? Jesus kündigt den Märtyrertod von Jesus an und er fordert ihn auf, ihm zu folgen. Ist ja nicht gerade attraktiv, ihm ne, so dieses Ende vor Augen zu malen. Und doch wiegt dieses Leben mit Jesus alles auf, so dass Petrus im Prinzip das wiederholen könnte, was er mal an anderer Stelle gesagt hat. Er hat mal, als es mal schon mal schwierig war und viele weggegangen sind von Jesus, hat Jesus Petrus gefragt, und wollt ihr auch weggehen? Und damals hat Petrus gesagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Welche Alternative gibt es dazu? Was gibt es Besseres als dich, dass selbst der Märtyrertod letztlich nicht uns davon abhalten kann, dir zu folgen? Aber wir sehen auch noch ein bisschen den alten Petrus hier. Ne, der muss ja auch wissen, was eigentlich mit den anderen? Ich weiß jetzt, was mit mir wird. Und die anderen, die auch? Und die Antwort Jesu zeigt eben auch, es geht nicht darum, mich mit anderen zu vergleichen und zu gucken, was ist mit den anderen. Sondern jeder hat seinen eigenen Weg. Er sagt, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Wir haben, jeder hat einen ganz individuellen Weg von Jesus vorgegeben bekommen. Und allein daran sollten wir uns orientieren. Meine Mitgeschwister gehen einen anderen Weg. Und welchen Weg hat Jesus für mich vorgesehen? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Und ich finde einen Vers aus Epheser, wo es ja wo diese Verbindung von Gnade und dann, was aus der Gnade folgt, nämlich, Entschuldigung, aus den Werken, da wird das so gut dargestellt in Epheser 2, Vers 8. Da steht zuerst, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Und dann geht es weiter eben, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat uns Wege vorgegeben und wir sollen diese Wege erkennen. Wir sind aus Gnade gerettet und in seiner Gnade bereitet Gott auch einen Weg vor. Und das ist ganz individuell. Petrus hatte diesen einen Weg, der bis zum Märtyrertod führte. Bei Johannes, da ging der Weg, Lebensweg noch ein bisschen länger. Wir erfahren ja dann, dass er später die Offenbarung schreibt und ja, wahrscheinlich dann irgendwann im hohen Alter gestorben ist. Jeder hat seinen eigenen Weg, aber das ist vorgezeichnet und das ist ein Gnadenweg. Ein letzter Gedanke noch. Ich habe ja gerade gesagt, es geht in erster Linie immer um die Beziehung, die wir zu unserem Herrn haben sollen. Und wir sehen das übrigens auch schon hier im Johannesevangelium angedeutet, nämlich daran, wie Johannes sich selbst nennt. Johannes bezeichnet sich immer wieder als der Jünger, den Jesus liebte. Das heißt nicht, dass er der Lieblingsjünger war, sondern ich glaube, Johannes hat verstanden, was es heißt, in dieser Beziehung zu leben. Er hat verstanden, Jesus hat mich lieb. Und deswegen war das wahrscheinlich auch Johannes, der als erster Jesus am Ufer erkannt hat und nicht Petrus, weil der da vielleicht schon ein Stückchen weiter war. Jetzt kann man am Schluss noch fragen, ja, Jesus lieben. Und wie mache ich das jetzt? Mich noch mehr anstrengen, noch mehr machen, um meine Liebe zu beweisen? Jesus sagt da seinen Jüngern kurz vor seiner Kreuzigung, dass sie in seiner Liebe bleiben sollen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wir können die Liebe Jesus zu Jesus nicht produzieren. Wir können sie nur reflektieren. Deswegen finde ich auch so unsere erste Stunde so wichtig, weil das so eine Zeit ist, wo wir uns nur um Jesus drehen, wo wir uns mit seiner Liebe beschäftigen, wo wir uns mit ihm beschäftigen und das reflektiert irgendwie auf uns auch ab. Ne, da müssen wir ihm nichts beweisen, nichts tun, sondern wir schauen nur auf ihn und danken ihm für das, was er getan hat. Und das verändert auch uns. Und davon bin ich überzeugt. Es geht nicht darum, jetzt noch mehr zu tun, sondern es geht darum, in dieser Liebe zu bleiben und immer wieder an dieser Beziehung zu arbeiten. Und das andere wird daraus kommen. Unser Dienst wird davon geprägt werden. Unsere Beziehungen zu anderen werden davon geprägt werden. Aber unsere Aufgabe ist es in erster Linie, bleibt in meiner Liebe. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder neu lernen. Genau, ich würde gerne noch mit uns beten. Ihr könnt gerne sitzen bleiben.